Hallo und herzlich willkommen wieder zu Bibellesen leicht gemacht. In der heutigen Folge wollen wir uns damit beschäftigen, was das Bibellesen schwer macht. Wir haben in den ersten 8 Folgen gesehen, welche biblischen Prinzipien uns helfen, die Bibel so zu verstehen, wie sie verstanden werden möchte und so viel herauszubekommen, wie wir brauchen, um täglich zu wachsen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber es gibt Dinge, die das Bibellesen schwer machen, oder mit anderen Worten, ein echtes Verständnis der Bibel quasi unmöglich machen. Und Jesus hat uns sehr deutlich vor diesen beiden Dingen gewarnt. Wir finden sie in Matthäus 16 und dort ab Vers 5. Die Geschichte lautet, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Hier haben wir die Jünger, die kein Brot haben, die hungrig sind. Und Jesus sagt ihnen diese etwas merkwürdigen Worte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer. Nun, da machten sie sich untereinander Gedanken, Vers 7, und sagten: Weil wir kein Brot mitgenommen haben. Jesus tadelt uns sozusagen. Nein. Vers 8, als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Jesus sagt: Es geht mir nicht ums Brot, denn nur wenige Stunden vorher hatte Jesus 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Sie erinnern sich, dass wir über diese Geschichte gesprochen haben in einem unserer Folgen, wo ganz deutlich wurde, dass Jesus Christus in der Lage ist, selbst aus wenig viel zu machen, wenn wir es ihm geben. Selbst wenn wir nur wenig von der Bibel wissen, ist Jesus in der Lage, viel daraus zu machen. Und dieses Gleich oder diese Geschichte von den 5 Broten und 2 Fischen, von der Speisung der 5000, hatte ja eine geistliche Dimension, einen geistlichen Tiefgang, in der Hinsicht, dass es ein Gleichnis war, wie Gott unser Bibelwissen vermehren kann und anwenden kann. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus nun: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig der Sadduzäer. Was ist Sauerteig? Sauerteig per Definition durchsäuert den ganzen Teig. Ein Brot, in das man Sauerteig hineingibt, ein Brotteig mit Sauerteig, wird dann vollständig durchsäuert. Vers 10, auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt. Vers 11, warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, und jetzt kommt es darauf an, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Jesus sagt: Hüte dich vor der Lehre der Sadduzäer und vor der Lehre der Pharisäer. Hüte dich. Denn die Lehre der Sadduzäer und die Lehre der Pharisäer, diese beiden Lehren sind wie Sauerteig. Und es ist wunderbar, das Wort Gottes zu studieren und die Bibel zu lesen und immer mehr Erkenntnis zu bekommen, solange man nicht vom Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer durchsäuert ist. Das bringt uns zu der einfachen Frage: Was war die Lehre der Sadduzäer und der Pharisäer, damit wir uns davor hüten können? Denn nur wenn ich weiß, was die Sadduzäer gelehrt haben und was die Pharisäer gelehrt haben, dann ist es mir möglich zu sagen, ich hüte mich davor. Zunächst einmal die Lehre der Pharisäer. Wir müssen nur ein Kapitel nach vorne blättern, in Matthäus 15 und dort von 1 bis 9, um genau zu erkennen, was die Pharisäer in Bezug auf das Wort Gottes gelehrt haben. Vers 1, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Die Überlieferung der Alten, das waren menschliche Gebote, Zusatzvorschriften zur Bibel, die die Alten, sozusagen die Glaubensväter, der letzten Generationen sich erdacht hatten, um die Bibel noch genauer zu machen, als sie schon war. Zum Beispiel wurde genau festgelegt, was an bestimmten Tagen wie viel getan wurde, damit man zum Beispiel den heiligen Sabbat nicht entweihen kann. Es wurde jedes einzelne Teil des Lebens genauestens festgelegt, und zwar nicht mit biblischen Prinzipien, sondern mit menschlichen Prinzipien, unter dem Vorwand, freilich, damit der Bibel helfen zu wollen. Weiter heißt es hier, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Jesus kontert die Frage mit einer präzisen Gegenfrage. Er sagt: Warum übertretet ihr das Gebot Gottes, das Wort Gottes, wegen eurer Überlieferung? Mit anderen Worten, ihr Pharisäer stellt Menschengebote über das Wort Gottes. Ihr gebt zwar vor, an die Bibel zu glauben, wenn es aber hart auf hart kommt, dann sind menschliche Ideen, menschliche Satzungen, menschliche Gedanken, menschliche Regeln, menschliche Gebote, menschliche Gesetze wichtiger und mehr bindend als die Bibel. Und er gibt dann gleich ein Beispiel. Er sagt, denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das sind Prinzipien aus den 10 Geboten. Vers 5, ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinem Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Mit anderen Worten, die Pharisäer haben gesagt, ja, es stimmt, wir sollen Vater und Mutter ehren, aber wenn diese Ehre, die ihnen zukommt, ein besonderes Opfer sein soll, das ich dann dem Tempel gebe, und ein Opfer hat er den Sinn, dass das Opfer dann dem Tempel gegeben wird und nicht mehr mir gehört, so opfere ich sozusagen meine Ehre zum Tempel und die Ehre ist dann sozusagen nicht mehr existent. Genauso wie ein Schaf dann getötet wird, wird das Prinzip Vater und Mutter zu Ehren getötet. Und das ist natürlich eine völlig unbiblische Idee. Aber Jesus sagt, durch das Festhalten an diesen menschlichen Ideen, diesen Zusatzregeln und Interpretationen des Wortes Gottes, die sich nicht auf das Wort Gottes stützen, sondern auf menschliche Philosophie und Überlegung, dadurch brecht ihr eigentlich tatsächlich die Bibel und das Wort Gottes. Vers 6, und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Es ist sozusagen wirkungslos gemacht. Mit ihren Lippen haben die Pharisäer sich immer zum Wort Gottes bekannt, haben immer vorgegeben, an die Bibel zu glauben, aber durch das, was sie gelehrt haben, durch das, was sie gelebt haben, durch ihre Abhängigkeit von Menschen und anderen Pharisäern vor allem, dadurch haben sie eigentlich die Bibel außer Kraft gesetzt. Könnte es sein, dass das heute sehr oft passiert? Dass Menschen, die vorgeben, an die Bibel zu glauben, die vorgeben, Lehrer und Experten in der Bibel zu sein, in Wirklichkeit sich mehr von Menschen abhängig machen und Menschengeboten folgen als der Bibel? Wenn Theologen mehr andere Theologen zitieren und vor lauter Fußnoten in ihren Dissertationen vergessen, das Wort Gottes einfach so zu behandeln, wie es dasteht? Könnte es sein, dass mitunter in der Christenheit heute das Wort Gottes mit Lippen noch geglaubt wird, aber dass menschliche Gebote und menschliche Ideen über der Bibel stehen, sozusagen Zusätze zur Bibel? Das war das Problem der Pharisäer. Und dann zitiert Jesus einen Propheten des Alten Testamentes. Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das heißt, das Herz als Sitz der Gedanken, wie wir schon gesehen haben, was das bedeutet, ist Menschen, die vorgeben, an die Bibel zu glauben, in ihren Gedanken aber ganz woanders sind. Die Bibel zwar noch als interessantes Buch ansehen, mit interessanten Traditionen, guten Lehrsätzen, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn echte Lebensentscheidungen zu fällen sind, steht der Ratschlag von Menschen über der Bibel. Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wenn wir die Ideen von Menschen, die nicht inspiriert sind, zu verbindlichen Lehrsätzen machen, zu Dogmen, zu Regeln, zu was auch immer, führt das mit immer dazu, dass die Bibel an zweite Stelle rückt und damit eigentlich vergeblich wird. Jesus sagt, der Dienst, den diese Gläubigen mir erweisen, ist vergeblich. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass man die Bibel lesen kann und das Ganze vergeblich ist? Genau das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, Bibel lesen kann vergeblich sein, wenn unser Geist durch den Sauerteig der Pharisäer durchsäuert ist und verdorben ist. Wenn wir beim Bibellesen immer noch die Ideen von anderen, von unseren Predigern und Pastoren und Priestern und Theologen und Bibelexperten über die Bibel stellen, dann nützt das ganze Bibellesen gar nichts. Es ist vergeblich. Lassen Sie uns einmal anschauen den Kontext dieses Zitates, das Jesus hier gebraucht. Es stammt aus Jesaja 29 und wir können da noch weitere Prinzipien entdecken. Jesaja 29 und dort Vers 13, das ist genau das Zitat, das Jesus zitiert. Er sagt hier, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Hier kommt noch das zusätzliche Detail hindurch, dass dieses Menschengebot angelernt ist. Es wird sozusagen weitergegeben von Generation zu Generation. Wir würden das heute Tradition nennen. Traditionelle Meinungen über die Bibel sind der Tod der Bibel, solange sie nicht auf die Bibel gegründet sind. Und das hat natürlich, wie alles, was wir hier studieren, eine sehr praktische Konsequenz für unser persönliches Bibellesen am frühen Morgen oder späten Abend. Wenn ich die Bibel aufschlage und etwas lese, das im Konflikt steht mit dem, was andere mir über die Bibel gesagt haben, muss ich eine Entscheidung fällen. Und der Sauerteig der Pharisäer, der sich in das Hirn hineinsäuern möchte sozusagen, besteht darin, in dieser Konfliktsituation zu sagen, okay, ich bin nur ein armseliger Bibelleser, der Experte wird es schon wissen. Und wenn wir dann die Expertenmeinung, das Menschenwort über die Bibel stellen, dann wird unser Bibellesen vergeblich. Und Jesaja beschreibt in den vorigen Versen genau, woran man diese Mentalität erkennen kann. Schauen Sie mit mir Vers 10 bis 12 an, im gleichen Kapitel, Jesaja 29. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Ist das nicht interessant? Haben Sie nicht auch mal den Eindruck, wenn Sie sich die Christenheit anschauen, ganz egal, ob Sie jetzt einer christlichen Kirche angehören oder nicht, dass die Christenheit sehr treffend beschrieben ist, wenn man sagen würde, dass sie sich größtenteils im Schlaf befindet? Ein Geist tiefen Schlafes, hervorgerufen durch den Sauerteig der Pharisäer. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Und jetzt achten Sie auf Vers 11. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Vers 12, wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Was er sagt, ist ganz einfach. Die Bibel ist eine Offenbarung des Willen Gottes. Ohne Frage, das haben wir bereits studiert. Und Jesaja sagt, wenn man dieses Buch dann jemandem gibt, der es lesen könnte, der eine Ausbildung hat sozusagen, der es aufgrund seines Wissens die Bibel verstehen könnte, sagen diese Menschen mit dem Sauerteig der Pharisäer, es ist versiegelt, man kann es nicht verstehen, es ist ein Geheimnis. Und die Menschen, die nicht lesen können, die nicht wissen, wie man mit der Bibel umgeht, sagen, wir können es nicht verstehen, denn niemand hat es uns gelehrt. Mit anderen Worten, diejenigen, die die Bibel kennen, behaupten, es ist ein Mysterium, niemand kann es wirklich genau auslegen und wissen, was die Wahrheit ist. Jeder muss halt das herausfinden, was er selbst darin lesen kann. Man kann die Bibel halt auf viele Arten auslegen, so hört sich das dann ungefähr an. Und diejenigen, die nicht wissen, wie man die Bibel lesen kann, werden von denen, die es wissen, nicht unterrichtet, sodass sie dann sagen, ich weiß nicht, wie man es tut. Und das führt zu einem Geist tiefen Schlafes. Und dann sagt Jesaja die Worte, die wir bereits studiert haben, dass alles, was sie lernen, nur angelerntes Menschengebot ist. Was er damit anspricht, ist, dass es einen Geisteszustand unter Gläubigen gibt, wo man tatsächlich glaubt, dass man die Bibel nicht verstehen kann. Und besonders spezielle Teile der Bibel, zum Beispiel, wie es hier heißt, Offenbarung, Prophezeiung. Wann immer Sie jemanden hören, der Ihnen sagt, Prophezeiung in der Bibel kann man nicht verstehen, halten Sie sich fern. Der Sauerteig der Pharisäer naht sich Ihnen. Warum? Denn die Prophezeiungen der Bibel sind unter anderem zusammengefasst in einem Buch, das heißt die Offenbarung. Und schon das Wort Offenbarung macht deutlich, dass es offenbart ist und nicht versiegelt. Gehen Sie mit mir zu Offenbarung 1, Vers 1 bis 3. Wir haben das schon einmal in einem anderen Kontext angeschaut. In Offenbarung 1 und dort Vers 1 bis 3, da wird ganz deutlich gesagt, dass jeder das verstehen kann. Warum? Es heißt hier Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Wenn man das nicht verstehen kann, dann macht das schon dieser erste Vers, dieser erste Satz keinen Sinn. Denn die Offenbarung ist gegeben, damit wir, die Knechte Gottes, die, die Gott nachfolgen wollen, verstehen, was passieren soll. Er hat sie bekannt gemacht. Nun, was ist daran so schwer zu verstehen? Wenn etwas bekannt gemacht ist, dann kann es gekannt werden. Dann ist es bekannt. Und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Sagen Sie ganz ehrlich, haben Sie den Eindruck, dass man diese Worte nicht verstehen kann? Ist das zu schwer zu verstehen, dass man jetzt sagen müsste, oh, die Offenbarung ist ein geheimes Buch, niemand kann sie verstehen, jeder kann sie anders auslegen. Im Grunde genommen ist es auch nicht so wichtig. Doch die meisten Christen behandeln insbesondere das Buch der Offenbarung heute genauso. Kann man nicht verstehen. Ein Geheimnis. Ist auch nicht so wichtig. Es ist kein versiegeltes Buch. Schauen Sie in Offenbarung 22 und dort Vers 10. Es heißt hier, und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches, nicht, denn die Zeit ist nahe. In Jesaja 29 haben wir gelesen, dass die, die lesen könnten, die es verstehen könnten, sagen, wir können es nicht lesen, es ist versiegelt. Mit anderen Worten, man kann es nicht verstehen. Und stattdessen halten wir uns einfach an das, was die Kirchenväter gesagt haben, was die studierten Theologen sagen, was der Papst sagt, was die Gurus sagen, was mein Priester, mein Pastor sagt. Nein, jeder Mensch kann die Bibel verstehen und es ist eines der hervorragendsten Taktiken Satans, uns einzureden, dass wir uns von Menschen abhängig machen wollen müssen. Wollen Sie Gottes Informationen aus zweiter Hand haben, wenn Gott Ihnen anbietet, das aus erster Hand zu bekommen? Warum nicht direkt an die Quelle gehen? Das ist also der Geist der Pharisäer, der Sauerteig der Pharisäer, von dem Jesus Christus, von dem wir in unserer ersten Folge gesagt haben, er ist unser Lehrer. Wir wollen ihm nachfolgen. Er weiß am besten, wie man die Bibel auslegt. Er hat gesagt in Matthäus 16, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer. Hütet euch davor. Aber er sagt nicht nur, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer, er sagt auch, hütet euch vor der Lehre der Sadduzäer. Manchmal werden die beiden verwechselt, man glaubt, es ist eine und dieselbe Gruppe. Nein, die Pharisäer waren sehr deutlich unterschieden von den Sadduzäern. Die Pharisäer, wie wir gesehen haben, haben geglaubt, dass man etwas zur Bibel hinzutun muss, um sie besser verständlich zu machen und damit hat man sie eigentlich völlig verdunkelt und unverständlich gemacht. Die Sadduzäer hatten einen ganz anderen Ansatz zur Bibel. Und er findet sich in Matthäus 22 und dort Vers 23. Matthäus 22 und dort Vers 23. An jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Nun, das ist sehr einfach zu verstehen. Die Sadduzäer hatten es als eine Lehre, es gibt keine Auferstehung. Nun, das ist ein Problem. Warum? Die Bibel, die die Sadduzäer in der Hand hielten, das Alte Testament, berichtet an mindestens drei Stellen von Totenauferstehungen, die tatsächlich bereits passiert ist im Alten Testament. Und zwar in den Büchern 1. Könige und 2. Könige, in den Lebensgeschichten der Propheten Elia und Elisa. Und wenn man dann die Bücher Mose sehr genau studiert und die letzten Tage Moses, dann wird man feststellen, dass auch Mose auferstanden ist. Aber mit anderen Worten, es gibt hier Berichte in der Bibel, die eindeutig sagen, jemand ist von den Toten auferstanden und die Sadduzäer sagen, das glauben wir nicht. Gibt's nicht. Nö. Der Geist, der sich den Sadduzäern zu eigen war, ist ein anderer als der Pharisäer. Die Pharisäer meinten, man muss sich an menschliche Meinung festhalten und etwas hinzutun zur Bibel. Die Sadduzäer haben den Fokus darauf, etwas wegzutun von der Bibel. Mit anderen Worten, die Bibel zu nehmen und zu kritisieren und zu sagen, das kann nicht stimmen. Und das ist auch nur ein Mythos. Das kann man nicht so nehmen, wie es dort steht. Was will uns der Autor eigentlich wirklich sagen? Und je länger sie darüber nachdenken, desto mehr sehen sie die Verbindung zu etwas, was man heute historisch-kritische Methode nennt. Oder früher auch genannt höhere Bibelkritik. Zumeist von denen angewandt, die wie die Sadduzäer Schriftgelehrte sind, hohe Theologen, die aber die Idee gekauft haben, dass die Bibel nicht das meint, was sie sagt. Und dass die Bibel nicht wirklich vertrauenswürdig ist, sondern auch nur ein menschliches Buch. Und weil sie nur ein menschliches Buch ist, in dem vielleicht hier und dort Wahrheit enthalten ist, aber nicht die Bibel die Wahrheit ist in sich selbst, wie wir studiert haben, können viele Berichte nicht für wahrgenommen werden. Mit anderen Worten, 6-Tage-Schöpfung, eine weltweite Flut, ein Exodus mit ungefähr 2 Millionen Menschen, das alles wird in Stücke gerissen und als Mythos dargestellt. Man nennt das dann die Bibel entmythologisieren. All die Wunder sind eigentlich keine Wunder, es muss natürliche Erklärungen dafür geben. Die Idee dahinter ist, dass man an die Bibel genauso herangeht wie an ein normales Buch mit moderner Geschichtswissenschaft sozusagen. Die Frage ist nur, wenn die Bibel ein inspiriertes Buch ist und nicht einfach nur das, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern das, was Gott uns sagen möchte, dann kann dieser Ansatz nicht zum Ziel führen. Warum? Weil der Ansatz der historisch-kritischen Methode, der sogenannte Sauerteig der Sadduzäer, von vornherein ausschließt, dass Gott existiert, in dem Sinne, wie es die Bibel beschreibt. Es ist das Prinzip des methodischen Zweifels, wie man es nennt. Natürlich unter der hehren Vorgabe, dadurch erst wirklich an den Kern der Bibel zu kommen. Doch in Wirklichkeit untermauert man nur das, was die Bibel sagt. Jesus ist sehr deutlich in seiner Ansicht über die Sadduzäer und ihre Lehre. Er sagt, hütet euch davor. Das hat aber weitreichende Konsequenzen. Die Konsequenz ist, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, wir uns nicht mehr auf einen Großteil der Bibelkommentare und Bibelausleger verlassen können. Warum? Weil die meisten von ihnen heutzutage dieser historisch-kritischen Methode anhängen. Im Grunde genommen sind wir ein bisschen in der Situation, wie es die Jünger Jesu waren. In ihrem Versuch, die Bibel kennenzulernen und zu verstehen, konnten sie sich nicht mehr auf all die Schriftgelehrten ihres Landes verlassen. Weder auf die Pharisäer noch auf die Sadduzäer, sondern nur noch auf Jesus, ihren Lehrer. Und das erfordert auch ein bisschen Mut. zu sagen, ich möchte die Bibel selbst für mich kennenlernen und mich nicht abhängig machen von dem, was andere sagen. Und das fordert auch den Mut zu sagen, selbst wenn ich etwas nicht verstehe in der Bibel, bin ich nicht bereit, es zu kritisieren, sondern ich bin bereit, dass die Bibel mich kritisiert. Wahre Bibelkritik kritisiert nicht die Bibel, sondern lässt die Bibel mich kritisieren. Könnte es sein, dass der Sauerteig der Sadduzäer deswegen so beliebt ist, weil er mich in eine Position stellt und bringt, in der ich jetzt entscheiden kann, was inspiriert ist und was nicht inspiriert ist? Das ist ein bisschen wie Gott spielen sozusagen. Und könnte es sein, dass so viele Menschen den Glauben an die Bibel verloren haben, weil man mit fadenscheinigen Argumenten ihnen versucht hat einzureden, dass die Bibel voller Widersprüche ist, obwohl noch nicht ein wirklicher, echter Widerspruch gezeigt werden konnte? Und wenn man ständig versucht, die Bibel gegen die Wissenschaft auszuspielen, die sogenannte Wissenschaft, und wissenschaftliche Theorien, keine wissenschaftlichen Fakten, aber wissenschaftliche Theorien als Fakten so darstellt, dass die Bibel immer schlechter aussieht? Ich glaube, es ist Zeit für jeden, der wirklich die Bibel verstehen will, den Ratschlag unseres besten Lehrers im Bibellesen ernst zu nehmen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer. Nun, vielleicht sagen Sie, aber ein bisschen davon kann ja nicht schaden. Dann haben Sie das Prinzip eines Sauerteigs noch nicht erlebt beim Brotbacken. Denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es gibt nur eine Methode, kein durchsäuertes Brot zu haben. Es ist, gar keinen Sauerteig zu verwenden. Die einzige Hoffnung, sich von diesem Geist völlig, also von diesem Geist freizumachen, ist gar nicht erst damit anzufangen. Auch nicht in kleinen Dosen Bibelkritik zu akzeptieren und auch nicht in kleinen Dosen menschliche Meinung als verbindlich anzunehmen, wenn es um die Bibel geht. Hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer und der Pharisäer. Denn in Wirklichkeit ist es ja nicht der Sauerteig der Sadduzäer und der Pharisäer. In Wirklichkeit ist dieser Sauerteig von jemand ganz anderem, aber dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, wie die wahren Christen der Urchristenheit gepredigt haben und das Wort Gottes angenommen haben. In 1. Korinther 2, Vers 2 bis 5, da wird uns gesagt, dass der Paulus sich entschied, nicht nach menschlicher Weisheit zu predigen. Paulus war einer der größten Schriftgelehrten seiner Zeit und er hat das alles abgelehnt. Warum? Er hat gesagt, in Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus, einer der größten Theologen seiner Zeit, hat sich von menschlicher Theologie freigemacht und von menschlichen Prinzipien. Und hat einfach Gottes Kraft wirken lassen, indem er die Bibel so genommen hat, wie sie ist. Und der Bibel es erlaubt hat, sich selbst auszulegen und selbst zu erklären, wie sie verstanden werden will. Und deswegen war er so ein erfolgreicher Missionar und ein erfolgreicher Prediger. Wer hat den Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer erfunden? Gehen wir zu 1. Mose 3 und dort Vers 1 bis 5. Wir haben uns dieses Kapitel ja schon ausführlich angeschaut in einer anderen Folge. Es war die Schlange, der Satan, der den ersten bibelkritischen Ansatz Menschen nahegebracht hat. Er sagt in Vers 1, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dann sagt er später in Vers 5, Vers 4 und 5, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Auf der einen Seite kritisiert er das Wort Gottes, auf der anderen Seite fügt er ihm etwas hinzu, was Gott niemals gesagt hat. Sowohl der Sauerteig der Sadduzäer als auch der Sauerteig der Pharisäer sind in Wirklichkeit der Sauerteig Satans. Nur in etwas unerkennbarem Gewand sozusagen. Nicht offensichtlich. So wie auch Satan sich der Schlange bedient hat, eines Geschöpfes Gottes. Wissen Sie, was die Bibel sagt über den Sauerteig der Sadduzäer und der Pharisäer? Im letzten Buch der Bibel, in den letzten Versen, Offenbarung 22 und dort Vers 18 und 19. Und wenn das nicht deutlich ist, dann gibt es nichts Deutliches auf dieser Welt. Schauen Sie einmal in Vers 18. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Mit anderen Worten, Gott ist sehr ernst über diese Sache. Fügen Sie nichts hinzu und nehmen Sie nichts hinweg von diesem Buch. Wenn wir die Bibel lesen, lassen Sie uns die Bibel lesen, so wie sie ist. Und lassen Sie es zu, dass die Bibel sich selbst auslegt. Verzichten Sie auf verbindliche menschliche Auslegungen, die Ihnen sagen, so ist es und nicht anders. Und verzichten Sie unter allen Umständen auf Bibelkritik. Dann werden Sie ans Ziel kommen und Sie werden Dinge in der Bibel entdecken, von denen Sie nicht mal geträumt haben, dass sie da sind. Beachten Sie den Ratschlag unseres besten Lehrers. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Wollen Sie die Bibel so lesen, dass Sie tatsächlich mehr verstehen und sich frei machen von menschlichen, gedanklichen Zwängen, die in Wirklichkeit nur eine Erfindung Satans sind? Die Bibel lädt sie ein. So wie Jesus seine Jünger eingeladen hat, ihm zu vertrauen und sein Wort genauso zu nehmen, wie er es gegeben hat. Es lohnt sich. Gott segne Sie.